NDR Info. Themen des Tages.
Ja, heute Abend ist es also soweit. US-Präsident Donald Trump und der russische Machthaber Wladimir Putin treffen sich. Allein dieses Gespräch, eingeladen in die USA, ist ein Erfolg für Putin. Was der Kreml-Chef vorhat, welche Risiken das auch birgt für Europa, für die Ukraine und was man vom Alaska-Gipfel realistisch erwarten kann, das hören Sie in den kommenden Minuten. Und 3 Jahre verhandelt, 10 Tage gerungen und doch kein Abkommen. Die UN-Plastikkonferenz in Genf endet ohne Einigung im Kampf gegen die weltweite Plastikflut. Wir fragen gleich, wie geht es denn jetzt weiter? Ich bin Nina Zimmermann und das sind die Themen des Tages heute am 15. August. Einen schönen guten Abend. Heute Nachmittag konnte man im Nachrichtenkanal das Live-Bild der Air Force One des Präsidenten im Licht der aufgehenden Sonne in Washington sehen. Dann der Abflug nach Anchorage. Und dort am Gipfelort Reporter aus der ganzen Welt. Hotels ausgebucht. Also ja, viel Show, aber mit welchen konkreten Erwartungen? Darüber konnte ich mit unserem USA-Korrespondenten in Alaska in Anchorage sprechen, Carsten Kühntop, der den Gipfel begleitet. Was erwartet er?
Ich denke, dass alle Szenarien möglich sind. Einige Szenarien sind natürlich wahrscheinlicher als andere. Das Best-Case-Szenario wäre, dass Trump und Putin sagen, es gibt einen umfassenden Waffenstillstand in der Ukraine. Das wäre das Beste natürlich. Es ist genauso gut nicht ausgeschlossen, dass Trump schon nach kurzer Zeit aufsteht und sagt, nein, das wird hier nichts. Dankeschön, auf Wiedersehen, das war's. Auch das ist möglich. Also wir hängen da wirklich völlig in der Luft und ich wage wirklich keine Vorhersage zu treffen.
Das ist auch schwierig, weil man das Treffen zum Beispiel von Trump und Kim Jong-un aus Nordkorea an der Grenze zu Nordkorea anschaut. Da wurde es im Nachhinein ja auch dann so als Erfolg verkauft, obwohl eigentlich nicht wirkliche Folgen spürbar waren. Das könnte ja auch ins Haus stehen.
Naja, traditionell ist es halt so, dass solche Gipfel stattfinden, wenn vorab alle wichtigen Fragen geklärt worden sind. Durch Leute weiter unten in der Nahrungskette, ja, also Abteilungsleiter und so weiter, die Indianer, die Sherpas. Und wenn alles im Prinzip klar ist, dann kommen die Häuptlinge und besiegeln es mit einem Handschlag. So ist das eigentlich in der internationalen Diplomatie. Trump sieht dieses Format Gipfeltreffen aber anders. Er sieht es eher als eine weitere Möglichkeit zu reden, weil er der Meinung ist, dass er die Persönlichkeit hat, dass er der Charakter ist, um dann in diesem Format den Durchbruch zu schaffen. Kim Jong-un, da gab es 3 Treffen. Und das Ziel war, Nordkorea dazu zu bekommen, sein Atomwaffenprogramm aufzugeben. Das ist aber nicht passiert. Letztlich ist das alles gescheitert. Der Einzige, der als Gewinner aus der Sache rausging, war Kim Jong-un, der nämlich wunderbare Bilder von ihm zusammen mit dem amerikanischen Präsidenten hatte.
Ja, das könnte ja ähnlich für Putin jetzt auch ins Haus stehen. Trump selbst hat so ein bisschen Erwartungsmanagement betrieben. Es könnte sich so zu 25% auch ein Scheitern des Gipfels vorstellen. Die Frage ist eigentlich, was ist denn für Trump überhaupt Scheitern?
Er hat dazu einiges gesagt im Vorfeld. Er hat gesagt, also ich brauche da nur 2 Minuten. Unter Umständen, dann weiß ich, ob ich hier mit Putin durchkommen werde. Scheitern wäre, ja, wenn ihm Putin wirklich gar nichts in die Hand gibt. Trump hat jetzt heute noch mal an Bord von Air Force One gesagt, nein, also er will keine Entscheidungen treffen ohne die Einbeziehung der Ukraine. Das wird diese natürlich wohlwollend zur Kenntnis genommen haben. Dennoch haben weiterhin viele Menschen Angst, was passiert wirklich, wenn Trump mit Putin zusammensitzt. Trump hat einen eigentümlichen Blick auf diesen Mann. Er hat früher häufiger gesagt, er findet ihn sympathisch. Er hält ihn letztlich für einen Freund. Er bewundert Autokraten, respektiert sie. Da ist tendenziell vieles möglich, ist zu befürchten.
Putin und Trump haben sich 2018 ja beim G20-Gipfel in Finnland getroffen. Und da war das ja auch schon so eine taktische Spielerei, welcher der Herren den anderen länger warten lässt. Wie ist denn das heute? Wann geht's überhaupt los?
Es soll losgehen um 21 Uhr deutscher Zeit. Da wird Putin landen und Trump wird dann zum Flugfeld, zum Vorfeld kommen und Putin an der Maschine empfangen. Eine besondere Geste sicherlich. Dann ziehen sich die beiden zu einem 4-Augen-Gespräch zurück und in der Folge gibt es dann ein ausführliches Mittagessen der beiden Delegationen, also im ganz großen Kreis. Und schließlich ist geplant eine gemeinsame Pressekonferenz von Trump mit Putin, wobei ich sage, wenn die Sache scheitert, dann werden Trump und Putin sich sicherlich nicht gemeinsam vor die Presse setzen.
aus Alaska, unser Korrespondent Carsten Kühntop. Er beobachtet am Gipfelort das Treffen der beiden Präsidenten auf der US-Militärbasis in Anchorage. Dann fragen wir nach bei Sarah Pagung, was Putins Strategie denn sein kann heute Abend. Sie leitet bei der Körber-Stiftung den Bereich internationale Politik und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Russland, der Ukraine und der Sicherheitslage in Europa. Glaubt sie, dass es heute einen entscheidenden Schritt in Richtung Frieden geben kann?
Nein, das glaube ich nicht. Also man kann sich natürlich gerne positiv überraschen lassen, aber angesichts der Verhandlungsposition Russland, die ja in den letzten Monaten und eigentlich auch 2 bis 3 Jahren sehr konsistent ist und die, wenn wir uns sie anschauen, nach wie vor in den Maximalpositionen besteht, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es einen großen Durchbruch geben wird. Das Positivste, was ich mir vorstellen kann, aber auch eher für unwahrscheinlich halte, ist, dass es ein Auftakt zu weiteren Gesprächen ist.
Ja, Trump, das haben wir ja auch gerade mit unserem USA-Korrespondenten schon besprochen, der drosselt ja auch so ein bisschen die Erwartung. Verkauft es als Feel-Out-Meeting, eben genau für das, für ein Vorbereitungstreffen, für einen Dreiergipfel zwischen Trump, Putin und Zelensky. Etwas, was Putin ja aber eigentlich gar nicht will. Das wäre im Grunde wahrscheinlich der größte Erfolg, wenn das rauskommt, oder?
Üblicherweise sind Treffen auf Ebene der Staatschefs ja eigentlich etwas, wenn in Verhandlungen schon relativ viel beschlossen wurde und die dann zusammenkommen, um zum einen so das letzte bisschen, die letzten strittigen Punkte abzuräumen und natürlich auch, um dann was verkünden zu können. Das ist in der Tat schon sehr ungewöhnlich, dass es diesmal andersrum zu sein scheint. Und ich würde denken, dass so ein Treffen wirklich eher ein Fernziel ist, weil Putin das scheut, weil es einfach eine Anerkennung Zelensky wäre. Und bis jetzt ist es ja so, dass die russische Seite Zelensky nicht als rechtmäßigen Präsidenten anerkennt, sondern immer wieder darauf hinweist, dass es ja 2014 einen Staatsstreich gegeben hätte.
Also eigentlich eine doofe Sackgasse für Trump, wenn er genau darauf abzielt, oder?
Ja, also er hat sich sicherlich hier schon in eine Position manövriert, die wirklich ein Dilemma ist. Es wird sehr schwierig sein, für ihn zu liefern. Zum einen aufgrund der harten Verhandlungsposition und zum anderen natürlich auch aufgrund der Glaubwürdigkeit der eigenen Drohmechanismen. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gesehen, dass er Ultimaten gesetzt hat, mit sehr schwerwiegenden Konsequenzen gedroht hat und nie etwas passiert ist. Und die Frage ist natürlich schon, wie viel Glaubwürdigkeit hat das eigentlich noch auf russischer Seite?
Jetzt gibt es manchmal so die Überlegung, ob vielleicht ein Waffenstillstand diskutiert werden könnte. Das hat Putin in den vergangenen Monaten ganz strikt abgelehnt, weil er auch befürchten muss, dass Europa die Ukraine wieder aufrüstet in der Zeit und die sich militärisch stabilisiert. Also das scheint er dann im Grunde aber auch vom Tisch.
Das Problem daran ist, dass wir sehr gegensätzliche Interessen der Ukraine und Russlands haben. Während Russland eben erst über ein politisches Abkommen, also quasi über eine Lösung des Konflikts sprechen möchte, bevor es einem Waffenstillstand zustimmt, ist ja das, was die Ukraine möchte, genau andersrum. Sie ist erst zu Gesprächen bereit, wenn wir einen Waffenstillstand haben. Und die Lösung wäre sozusagen dazwischen eine Brücke zu bauen. Die Frage ist allerdings, ob das jetzt wirklich gelingen kann.
Wenn wir nochmal bei den Themen bleiben, der Kreml hat ja gesagt, wir wollen nicht nur über die Ukraine sprechen, wir wollen auch Wirtschaftsthemen ansprechen, die Sanktionen natürlich auch. Ist es denn für Sie denkbar, dass Trump und Putin am Ende dann auch Deals zum gegenseitigen Vorteil schließen, also die bilateralen Beziehungen de facto wieder stärken?
Das ist sicherlich ein mögliches Ergebnis dieses Gipfels. Wir sehen ja auch bei den Kontakten, die es bisher gab, das ist ja nicht der erste Kontakt, den es zwischen Russland und den USA in den letzten Wochen und Monaten gegeben hat, dass beide Seiten eine Normalisierung der Beziehungen anstreben. Das heißt, sowohl in politischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht, beispielsweise mit gemeinsamen Ölexplorationsprojekten, auch mit dem Wiederaufstocken der Botschaften gegenseitig. Und die Ukraine ist aus Sicht beider, muss man leider sagen, am letzten Endes ein Hindernis auf diesem Weg.
Wie schauen denn Sie auf dieses Treffen, wenn man sich auch vorstellt, dass die beiden Präsidenten ziemlich allein in den Verhandlungsräumen sein werden, bis auf Dolmetscher vielleicht, die Putin ja noch nicht mal bräuchte? Also wir haben auf der einen Seite Donald Trump, den wir im letzten halben Jahr mit all seinen Irren und Wirrungen wieder wahrnehmen konnten. Und wir haben den ehemaligen KGBler, der mit so viel Erfahrung als Machthaber am Tisch sitzt. Wie schauen Sie auf diese Konstellation, die ja doch auch ungleich ist?
Schon mit sehr viel Sorge, gerade wenn wir auch noch mal darauf schauen, wie das letzte Treffen zwischen den beiden 2018 in Helsinki gelaufen ist. Und da war ja die Situation, dass die beiden am Ende auch eigentlich nur alleine ohne ihre Berater gesprochen haben, was sehr unüblich ist auf dem diplomatischen Parkett. Und damals gab es ja die Anschuldigung über chemischen Giftanschlägen gegenüber Russland. Das hatten ja US-amerikanische Geheimdienste bestätigt und darüber wurde offensichtlich dann auch zwischen den beiden gesprochen. Und am Ende hat in der Pressekonferenz Trump gesagt, dass Putin versichert hatte, dass Russland das ja nicht gewesen wäre, dass er also seine Geheimdiensterkenntnisse nochmal überprüfen muss. Und da hatte man natürlich schon den Eindruck, dass Putin ihn in so kleinen Runden sehr stark über den Tisch ziehen kann. Deswegen blicke ich schon mit sehr viel Sorge darauf.
Wir hatten diese Woche den US-Experten Josef Brabel auch im Interview, der sagte, die größte Gefahr ist auch, dass Europa eben nicht am Tisch sitzt, sondern dass wir auf dem Verhandlungstisch liegen. Was ist denn so Ihr Worst Case?
Also der Worst Case ist sicherlich, dass sie etwas vereinbaren, was in die Richtung Gebietsaustausch geht. Und da muss man eben sagen, sind die USA auch in einem Dilemma. Sie können das natürlich mit den Russen vereinbaren, aber sie brauchen am Ende die Europäer, um viele dieser Sachen umzusetzen. Weil die Europäer sind die, die jetzt die größten Unterstützer, sowohl militärisch als auch finanziell der Ukraine sind. Sie sind auch die, die den Schlüssel zu vielen Sanktionspaketen halten. Das heißt, die USA sind dann natürlich auch angewiesen auf die Ukraine. Und das Worst Case wäre, dass man so etwas dort zwischen Trump und Putin vereinbart. Also ein Gebietsaustausch, der dann von den Ukrainern und Europäern nicht umgesetzt wird und dann Russland die Unterstützung für die Ukraine sowohl militärisch als vor allen Dingen auch von den Geheimdienstinformationen einstellt. Also etwas, was wir schon mal im Frühjahr gesehen haben. Und das wäre sehr gefährlich für die Ukraine.
Ja, und in diesem Zusammenhang bleibt also abzuwarten, ob Trump das mit dem Gebietsaustausch wirklich der Ukraine überlassen wird. Sarah Pagung haben wir gehört, Russland-Expertin bei der Körber-Stiftung mit Einschätzung zum Treffen von Präsident Trump und dem Kreml-Chef Putin heute in Alaska. Das begleiten wir für Sie in der ARD-Infonacht, denn wir erwarten ja so ab 22 Uhr, dass wir mehr zu den Ergebnissen erfahren werden. Waren die jahrelangen Verhandlungen jetzt gänzlich umsonst? Bei der UN-Plastikkonferenz in Genf haben sich ja die rund 180 Länder nicht auf ein gemeinsames Abkommen einigen können. Dabei war der Auftrag, den all diese Länder seit 2022 haben, sich selbst gegeben haben, klar. Kommt zu einem Vertrag, um die Plastikflut einzudämmen. Die Plastikflut, die den Planeten, aber auch uns Menschen bedroht. Es sollte ein Vertrag sein, der den ganzen Lebenszyklus von Plastik im Blick hat. Also von der Produktion über das Design bis hin zur Entsorgung. Aber auch nach 3 Jahren Debatte und jetzt 10 Tagen Konferenz in Genf waren die Positionen unversöhnlich. Katrin Hondl berichtet für uns von der Konferenz. Woran ist das Abkommen gescheitert und wie sind die Reaktionen ausgefallen?
Ja, nach dieser finalen schlaflosen Nacht hier in Genf, nach 10 langen Verhandlungstagen, war die Enttäuschung natürlich schon zu spüren und auch zu hören. Vor allem bei den Delegierten der über 100 Länder, wozu auch Deutschland und die EU gehören, die sich für ein starkes Abkommen eingesetzt haben, dass diese zerstörerische und gesundheitsschädliche Plastikmüllflut auf dem Planeten wirklich wirkungsvoll eindämmt. Aber man muss auch sagen, überraschend kam dieses Scheitern nicht, denn die Positionen waren eben bis zuletzt klar und unvereinbar. Wirklich effiziente Regeln wie eine Begrenzung der Plastikproduktion oder Verbote von gefährlichen Chemikalien und Einwegplastikprodukten wie Bechern oder Trinkhalmen, das will eben eine Minderheit erdölproduzierender Länder wie Saudi-Arabien, Iran und die USA nicht, sondern eben nur höchstens Auflagen für Plastikmüllentsorgung und Recycling. Und das reicht eben nicht für ein wirkungsvolles Abkommen. Und von den vielen Millionen Tonnen Plastikmüll weltweit werden bislang ja nicht mal 10% recycelt. Und ohne Limits bei der Produktion von neuem Plastik wird sich die Plastikmüllflut laut Schätzungen der OECD bis 2060 ja verdreifachen.
Also keine Einigung, auch wenn es eine große Mehrheit von bis zu 120 Ländern gab, die ambitioniert gegen Plastik ankämpfen wollen. Aber wie geht es jetzt weiter? Fragen wir jemanden, der auch bei den Verhandlungen in Genf dabei war. Dr. Melanie Bergmann ist Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und sie begleitet schon seit Jahren die deutsche Delegation. Ich konnte sie heute Nachmittag sprechen, zurück aus Genf. Der Umweltverband WWF, der spricht von einer Katastrophe. Alle Überschriften zum UN-Gipfel erzählen vom Scheitern. Wie kommt sie jetzt nach Hause?
Letztlich wären wir natürlich alle am liebsten mit einem wirkungsvollen Plastikabkommen nach Hause gefahren. Das hatten wir uns ja so vorgenommen. Aber letztlich war der Text, den wir dann gestern bekommen haben, für so ein Abkommen einfach viel zu schwach. Und dann muss man sagen, ist es besser, kein Abkommen zu haben, als eins, was viele Schlupflöcher hat und ja, wo nichts zu Produktionsgrenzen so richtig drin steht und was einen in dem Sinne einfach überhaupt gar nicht weitergebracht hätte.
Was wünschen Sie sich denn jetzt? Wie kann es weitergehen?
Ja, abgezeichnet hat es, dass es schon eine Mehrheit von Staaten gibt, die auch an ambitionierten Zielen interessiert sind, die auch Begrenzung der Plastikproduktion in den Blick nehmen und die Regulierung von Zusatzstoffen in Plastikprodukten. Ja, das wäre halt toll, wenn man darauf aufbauen würde und noch mehr Länder mit ins Boot holt, dass man jetzt eben auch die Zeit nicht einfach verstreichen lässt. Denn es soll ja eine weitere Verhandlungsrunde geben und dass man einfach sehr viel besser vorbereitet ist. Man weiß inzwischen, wo die Konfliktlinien liegen, dass man vielleicht auch zwischendurch weiter diplomatisch probiert, Kompromisse zu finden. Und vor allen Dingen auch neue Verhandlungsformate vielleicht dann hat. Also dass einfach diese Gesprächsformate auch nicht besonders zielführend tatsächlich waren.
Wie sehen Sie jetzt die Entwicklung der letzten Verhandlungen? Man hatte sich ja schon vor Genf getroffen. Da hatte sich ja auch schon so ein bisschen abgezeichnet, dass es eben diese 120 Länder der Ambitionierten gibt, wie jetzt Genf.
Naja, es hat sich auch in Busan schon abgezeichnet. Da wurde ja auch viel vom Scheitern gesprochen. Aber das war eigentlich schon eine positive Bilanz, dass das da schon so aufblinkte. Allerdings weiß man natürlich auch am Ende nicht. Es gab auch Briefe der Trump-Administration an viele Länder, wo auch wohl gedroht wurde mit Handelsmaßnahmen, sage ich jetzt mal. Was das vielleicht auch zur Folge hatte, denn ja, es gibt eben auch sehr arme Länder, die dann vielleicht doch eher da zurückschrecken, dann ambitionierte Ziele zu verfolgen, die das eigentlich gerne tun würden, aber dann eben auch Angst vor den Folgen haben.
Was, wenn die Welt keine Einigung findet, mehr Zeit verstreichen lässt? Was macht das Plastik dann mit dem Planeten, mit uns?
Naja, Plastik geht nicht weg. Und es ist ja auch nicht so, dass wir immer auf dem gleichen Level weiter produzieren, sondern dass es einfach jedes Jahr 4% mehr werden, so im Schnitt. Und das einfach bis 2027, also das, ich glaube, in einem Zeitraum von 5 Jahren, 1200 neue Plastikfabriken geplant sind. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, denn die Öl- und Gasfördernden Länder wissen, dass sie Öl und Gas nicht mehr in dem Maße weiter verbrennen können wegen der Klimakrise. Und der Plan B ist eben, dass man diesen Rohstoff zur Produktion von Kunststoffen nimmt. Und das ist natürlich schwierig, ihnen jetzt zu vermitteln, dass sie das auch nicht mehr dürfen. Und das ist eben keine einfache Gemengelage, sage ich mal.
Die Deutsche Umwelthilfe, die erinnert heute auch noch mal mit dem Blick auf Deutschland, dass wir ja auch eine besondere Verantwortung tragen, weil hierzulande mit rund 18 Millionen Tonnen wir die EU-weit größte Menge an Verpackungsmüll verursachen. Was könnte denn, was müsste Ihrer Ansicht nach auf nationaler Ebene jetzt passieren?
Wir müssen einfach weniger Plastik produzieren letztlich und auch nutzen. Also wir müssen unsere Mehrwegsysteme deutlichst stärken. Wir müssen schauen, für welche Produkte braucht man überhaupt diese Verpackung. Also wo kann man, an vielen Stellen kann man es ja auch einfach weglassen. Wo kann man auch so Nachfüllmaschinen, nenne ich sie jetzt mal, im Supermarkt aufstellen, so wie es sie in Unverpacktläden gibt. Sowas gab es in den 80er Jahren auch schon mal. Der gelbe Sack, und alle dachten, dass Recycling die Lösung ist, hat die Industrie uns ja auch jahrzehntelang glauben lassen. Wobei es jetzt eben Belege dafür gibt, dass man 1974 wusste, dass Recycling nicht skaliert mit der Plastikproduktion. Wir müssen sicherlich auch die Inhaltsstoffe von Kunststoffen regulieren, damit Recycling überhaupt funktionieren kann. Denn momentan ist das einfach so eine extreme Vielfalt von Chemikalien, die darin enthalten sind, dass es eben das Recycling auch verhindert, weil man die dann schwer zusammenschmeißen kann, sage ich jetzt mal. Denn zum einen reichern sich dann auch schädliche Stoffe an und dann kann man sie eben schlecht noch für Lebensmittelverpackungen nehmen. Zum anderen wird bei jedem Recyclingzyklus sozusagen die Kunststoffkette kürzer. Das heißt, man muss immer noch neues Material dazugeben. Und selbst die am besten recycelfähigen Kunststoffe können auch nur um die 4-mal recycelt werden. Und dann werden sie zu Müll. Und bei diesen 4% Wachstumsraten skaliert das einfach wirklich nicht. Das heißt, wir müssen einfach wirklich reduzieren, die Chemikalien verändern und da weiterkommen und besonders eben auf Reuse-Systeme mehr setzen, Pfandsysteme und dergleichen.
Sagt Melanie Bergmann. Sie ist eigentlich Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Aber sie hat jetzt auch wieder bei den Verhandlungen bei der UN-Konferenz zum Thema Plastik in Genf die deutsche Delegation begleitet, wo man aber ohne Einigung auseinandergegangen ist. Und dann greifen wir heute Abend hier in den Themen des Tages noch ein Thema auf, das sich gestern schon angebahnt hat. Seit der Machtübernahme der Taliban fürchten viele Afghaninnen und Afghanen um ihr Leben, auch ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr. Die Bundesregierung, das war dann schon unter Kanzler Olaf Scholz, brachte ein Aufnahmeprogramm auf den Weg mit der Zusicherung, für mehr als 2000 Menschen nach Deutschland kommen zu dürfen. Viele warten seitdem in Pakistan auf die Ausreise. Gestern wurde bekannt, einige wurden offenbar nach Afghanistan zurück abgeschoben. Unter anderem Pro Asyl hat deshalb heute Strafanzeige gegen Außenminister Wadefuhl und Innenminister Dobrindt gestellt, wegen unterlassener Hilfeleistung. Darüber berichtet Ruth Kirchner.
Seit Tagen gehen die Behörden in Pakistan gegen Geflüchtete aus Afghanistan vor, darunter Hunderte, die eigentlich Zusagen haben, nach Deutschland ausreisen zu dürfen. Die Bundesregierung habe es versäumt, die Menschen rechtzeitig nach Deutschland zu holen, kritisiert Wiebke Judith von Pro Asyl.
Deutsches Regierungshandeln bzw. Versagen ist dafür verantwortlich, dass diese Menschen jetzt einer Lebensgefahr ausgesetzt sind und dass es hier tatsächlich eine Verantwortungskette bis ins politische Berlin gibt.
Die Vorwürfe der Hilfsorganisationen gegen Außenminister Wadefuhl von der CDU und Innenminister Dobrindt von der CSU wiegen schwer. Von unterlassener Hilfeleistung ist in der Strafanzeige die Rede. Die Bundesregierung habe die Menschen im Stich gelassen. Gerade jene, die früher für deutsche Organisationen oder die Bundeswehr gearbeitet haben, sind besonders gefährdet, sagt Alexander Fröhlich vom Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte.
Die Taliban sehen sie als ihre Feinde an. Sie betrachten diese Menschen als Verräter, an denen Rache genommen werden muss. Und es ist absolut unverantwortlich und für uns nicht nachvollziehbar und eines Rechtsstaats unwürdig, was die Bundesregierung hier mit diesen Menschen treibt.
Die Bundesregierung hatte nach der Eroberung Afghanistans durch die Taliban verschiedene Aufnahmeprogramme gestartet. Abgewickelt werden die Programme über Pakistan, wo noch immer rund 2300 Menschen mit Ausreisezusagen auf ihre Visa warten. Um sie gibt es seit Monaten ein Tauziehen, denn die schwarz-rote Koalition will die Aufnahmeprogramme so weit wie möglich beenden. Innenminister Dobrindt will jeden Fall erneut prüfen.
Ich kann nur sagen, dass wir genauestens darauf schauen, ob eine entsprechende rechtsverbindliche Zusage in jedem Einzelfall vorhanden ist oder ob sie nicht vorhanden ist. Und dann müssen die Verfahren durchlaufen werden, das Sicherheitsverfahren, das Aufnahmeverfahren. Und nur dann kann im Einzelfall im Ergebnis entschieden werden, ob eine Aufnahme stattfindet oder ob sie nicht stattfindet.
Doch die erneuten Sicherheitsprüfungen von Menschen, die bereits intensiv durchgecheckt wurden, können dauern. Unter den Afghaninnen und Afghanen in Pakistan geht die Angst um vor weiteren Abschiebungen. Einige haben ihre Aufnahme in Deutschland eingeklagt und vom zuständigen Verwaltungsgericht Berlin per Eilbeschluss Recht bekommen. Die Strafanzeige der Hilfsorganisationen soll den Druck auf die Bundesregierung jetzt weiter erhöhen. Ob sie damit Erfolg haben werden, ob überhaupt Ermittlungen aufgenommen werden, ist offen.
Soweit der Bericht von Ruth Kirchner. Afghanen und Afghaninnen, die auf die Aufnahme in Deutschland gewartet haben, in Pakistan, wurden abgeschoben oder festgenommen. Und Unterstützung aus Berlin gibt es kaum. Ein Fehler findet Philipp Eckstein aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
NDR Info. Die Meinung.
Der Umgang mit den Afghaninnen und Afghanen, die in Pakistan auf eine Ausreise nach Deutschland warten, ist beschämend. Sie werden einfach hängen gelassen. Menschlich ist das schäbig und politisch ein Fehler. Deutschland sendet damit das Signal, auf unsere Zusagen ist kein Verlass. 20 Jahre lang war Deutschland in Afghanistan im Einsatz. Vor Ort sollte den Menschen dabei geholfen werden, einen demokratischen Staat aufzubauen. Dieses Vorhaben ist gescheitert. Seit 4 Jahren herrschen wieder die radikal-islamistischen Taliban. Allen voran Frauen und Mädchen müssen unter ihrer Schreckensherrschaft leiden. Von Deutschland gab es nach dem Abzug der Bundeswehr das Versprechen, wir lassen euch nicht allein. Zumindest einigen besonders gefährdeten Menschen sollte bei der Flucht geholfen werden. Dafür wurden verschiedene Aufnahmeprogramme aufgesetzt. Insgesamt rund 37.000 Menschen konnten so legal einreisen. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Programme werden beendet. Das haben CDU und CSU bereits angekündigt. Doch was passiert mit den Menschen, die noch eine Zusage haben? Zuletzt waren es rund 2300, die in Pakistan teilweise schon sehr lange auf eine Ausreise warten. Ihre Situation ist äußerst prekär. In den vergangenen Tagen wurden Hunderte von ihnen festgenommen, Dutzende nach Afghanistan abgeschoben. Wohlgemerkt, Menschen, denen Deutschland das Versprechen gegeben hatte, wir beschützen euch. Man muss es so klar sagen, die Bundesregierung hat sie hängen gelassen. Und daran dürfte sich so schnell nichts ändern. Denn Bundesinnenminister Dobrindt hat jetzt angekündigt, dass jeder Fall erneut einzeln geprüft werden soll. Statt den Menschen endlich zu helfen, spielt die Bundesregierung also weiter auf Zeit.
Soweit der Kommentar von Philipp Eckstein aus dem ARD-Hauptstadtstudio hier in unseren Themen des Tages.